Schön, dass Sie heute hier sind. Schön, dass Sie trotz den großen Schneewogen, die ja fast schon Nordpolcharakter haben, es geschafft haben, den weiten Weg ins Paul-Gerhardt-Haus auf sich zu nehmen und heute hier sind. Am zweiten Adventsgottesdienst, noch 2 Wochen bis Weihnachten. Es geht so schnell, bei mir steht noch nicht mal die Krippe. Man merkt es nicht. Der Wochenspruch für die kommende Woche lautet aus Lukas 21. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Advent bedeutet Ankunft. Es ist die Zeit des Wartens. Des Wartens darauf, dass Jesus Christus kommt. Wir sind der festen Überzeugung, dass Jesus wiederkommt, dass Gott seine Herrschaft sichtbar für alle Menschen aufrichtet. Und zugleich hoffen wir in dieser Zwischenzeit, in der wir sind, auf die Sichtbarkeit seines Wirkens in dieser Welt. Kurz gesagt, wir hoffen auf Erweckung. Und darum soll es heute gehen, doch dazu später mehr. Am 10. Dezember 1868 wurde die weltweit erste Ampel vor dem House of Parliament in London aufgestellt. Zunächst wurde sie mit Gaslicht betrieben, aber sie leuchtete hell. So hell wie die 2 Kerzen auf dem Adventskranz und vielleicht genauso hell wie eine Geburtstagskerze bei einer Person heute Morgen auf dem Frühstückstisch. Meine Frage, gibt es jemand, der auch am 10. Dezember etwas zu feiern hat, weil er Geburtstag hat? Wer darf sich jetzt mal... Wunderbar, wir haben ein Geburtstagskind. Herzlichen Glückwunsch, Gottes Segen. Das Schöne ist, wir singen deswegen jetzt extra für dich ein Geburtstagslied gemeinsam. Viel Glück und viel Segen. Einmal gemeinsam und dann erste Seite, zweite Seite, jetzt wollte ich sagen dritte, hinten und oben dritte. Ja? Das hat doch schon sehr gut geklappt. Jetzt haben wir uns darüber gefreut, dass jemand aus unserer Mitte Geburtstag hat. Noch viel mehr freuen wir uns darüber, dass Gott heute mitten unter uns ist. Und ihn wollen wir groß machen. Ihn wollen wir anbeten mit den kommenden Liedern. Und da es so kalt ist, lade ich Sie ein, dass wir gemeinsam dazu aufstehen, um Gott die Ehre zu geben.
Jauchzet Gott alle Lande, Lob singet zur Ehre seines Namens, rühmet ihn herrlich. Sprecht zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke. Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. Alles Land bete dich an und Lob singe dir, Lob singe deinem Namen. Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern.
Thank you.
Herr, unser Gott, heute feiern wir zweiten Advent. Wir haben uns aufgemacht und sind jetzt unterwegs zu dir, unterwegs zur Krippe. Und wir haben diese Sehnsucht im Herzen, wollen genau das unterwegs erleben, dass dein Licht königlich strahlt. Dass es hell wird auf den Wegen, die jeder Einzelne von uns in seinem Leben geht. Dass es hell wird in der Welt, in der so viel im Argen liegt. Dass es hell wird in unserem Herzen. Führe uns zu diesem Licht, sanftmütig, damit wir nicht schon vorher aus Überforderung und Mutlosigkeit die Flinte ins Korn werfen. Sei du der Mittelpunkt in unserem Leben, damit all die Schritte, die wir gehen, uns näher zu unseren Mitmenschen und näher zu dir bringen. Sei du der Mittelpunkt in unserem Herzen, damit all unsere Vorstellungen von und unser Streben nach Glück gut investiert ist, damit wir Segen auf dieser Erde bewirken. Herr, unser Gott, das ist es doch, was wir uns wünschen, was uns umtreibt, was uns heute Morgen hierher in dein Haus gebracht hat, dass wir in dein Licht kommen und spüren, dass du der Mittelpunkt bist. In unseren dunklen Tagen, in unserer Schwäche, genauso wie in unseren hellen Tagen, in unserer Stärke. Sprich du groß und wunderbar in unser Leben. Lass Advent in uns werden. Wir sitzen hier mit allem, was wir in der vergangenen Woche erlebt haben. Mit unseren guten, hellen Erlebnissen und mit den schwierigen, dunklen Stunden. Noch fällt es uns vielleicht schwer, abzuschalten, das Sorgen und Hasten, das Überlegen für die Weihnachtszeit zu lassen. Noch fällt es uns vielleicht schwer, uns dir zu überlassen. Wir wollen zur Ruhe kommen, Freude mit dir teilen und das abgeben, was uns belastet, ängstigt, überfordert. Denn hier und jetzt dürfen wir bei dir sein. Schenke uns deine Weite, deine Zeit, dein Licht. In der Stille können wir dir jetzt sagen, was unser Herz belastet, unsere Gedanken beschäftigt und unsere Seele bewegt. Herr, erbarme dich. Im Buch Micha wird uns zugesagt, wo ist solch ein Gott, der an seinem Zorn nicht ewig festhält? Denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Gott in der Höhe sei Preis und Ehr.
Wir hören auf die Worte, die uns der Prophet Jesaja im 63. Kapitel überliefert hat. Herr, blick vom Himmel deiner heiligen, herrlichen Wohnung herab. Wo sind dein leidenschaftlicher Eifer und deine Macht? Warum hältst du dein Mitgefühl uns gegenüber zurück, deine Gnade und Barmherzigkeit, mit der du für uns eingetreten bist? Du bist unser Vater. Abraham weiß nichts von uns und Israel will uns nicht kennen. Du bist unser Vater. Dein Name heißt von Urzeiten her unser Erlöser. Herr, warum lässt du uns von deinem Weg abweichen? Warum hast du unser Herz verstockt, sodass wir dich nicht mehr fürchten? Kehre doch zurück, denn wir sind deine Diener und die Stämme deines Eigentums. Für kurze Zeit war dein heiliges Volk im Besitz seines Erbes. Doch dann haben unsere Bedränger dein Heiligtum zertreten. Es geht uns so, als hättest du nie über uns geherrscht, als sei dein Name niemals über uns genannt worden. Tritt doch aus dem Himmel hervor, komm herab und lass die Berge in deiner Gegenwart zittern. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Wir Christen sind miteinander weltweit verbunden durch das eine Glaubensbekenntnis, das wir nun miteinander sprechen wollen, und ich bitte Sie dazu aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Sie dürfen sich setzen. Wir machen gerade Rekordergebnisse, und zwar was das Sammeln angeht. Letzten Sonntag haben wir 645,77 € zusammengelegt. Das ist schon ein Knaller. Auch wenn wir heute nicht ganz so viele sind, ist es vermessen zu sagen, ob wir die 700 schaffen? Ich merke, der Glaube ist gering in dieser Gemeinde. Ja. Aber heute sammeln wir für etwas wirklich, wirklich Gutes. Und zwar für das Café Johannes. Ganz oft wird fürs Café Johannes gesammelt. Ganz oft wird gesagt, es ist unser Blickpunkt in den Stadtteil. Es ist unser Kontakt in den Stadtteil. Und ganz oft haben wir damit recht. Es ist der Kontakt in den Stadtteil. Es ist so schön, wenn man da ist. Wenn ich freitags morgens keine Beerdigung habe, gehe ich gerne freitags morgens ins Café Johannes. Und wie viele Menschen man da trifft, mit wie vielen Menschen man da ins Gespräch kommt, auch die sonntags morgens nicht hier sitzen. Das ist eine ganz wertvolle Arbeit. Deswegen legen Sie zusammen. Wenn Sie sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir damit die 700 schaffen, habe ich am Ausgang noch eine Empfehlung für Sie. Und zwar sammeln wir dort für das evangelische Bibelwerk im Rheinland. Ein Bibelwerk ist etwas ganz, ganz Tolles. Und die Rheinische Kirche hat so ein bisschen, was die Finanzen angeht, Abbruchsstimmung. Das muss man leider einfach sagen. Und auch das Bibelwerk ist davon nicht betroffen, ist davon auch betroffen, dass es Kürzungen gibt. Deswegen ist es wichtig, dass wir dafür auch sammeln um Menschen das Wort Gottes näher zu bringen, in allen möglichen Generationen. Ob sie jung sind, alt sind, ob die Leute Kinderbibeln lesen oder Lutherbibeln, das ist völlig egal. Es ist eine gute Arbeit, um das Wort Gottes unters Volk zu bringen. Herzlich empfohlen, am Ausgang sammeln wir fürs evangelische Bibelwerk im Rheinland und jetzt gleich für das Café Johannes. Während wir singen, mach hoch die Tür, das Lied 1 im EG, das singt man ja nicht so oft, deswegen lassen Sie uns das genießen. Ich habe es schon angekündigt, Erweckung, eine tiefe Sehnsucht, die in uns wohnt, eine tiefe Sehnsucht, dass Gottes Geist endlich durch unsere Reihen weht, dass er sichtbar ist für alle Welt, dass durch die Gemeinde Gottes Herrlichkeit sichtbar wird, sein Licht leuchtet in dieser dunklen Welt. Und das große Problem an der ganzen Sache ist, Erweckung kann man nicht machen. Erweckung ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Aber wie es irgendwie immer so ist, wenn Gott in dieser Welt durch seinen Geist wirkt, hat er Gefallen daran, das mit Menschen in Kooperation zu machen. Hat er Gefallen daran, dass die Menschen an seinem Werk beteiligt sind. Und wir Menschen können das exzellent verhindern. Wir können es exzellent verhindern, dass Gottes Geist in dieser Welt wirkt. Aber positiv ausgedrückt, wir können auch Raum machen. Wir können auch Raum machen für Gottes Geist. Und eine tolle Sache wie ich finde, die zeigt, dass wir in der Gemeinde Lust dazu haben, für Gottes Geist Raum zu machen, findet sich in unserer Gemeindekonzeption. Da heißt es, wir wollen mit Gottes Liebe Menschen in den Blick bekommen, die noch nicht an Christus glauben. Uns ist es ein Anliegen, dass Gottes Liebe in Christus Gestalt gewinnt. Ob sich dann die Menschen für Christus öffnen, das liegt wieder nicht in unserer Hand. Das entscheiden die Menschen und es ist eine Frage, wie sie mit Gott umgehen. Aber es gibt ganz viel, wo wir wirklich positiv Raum machen können. Und es gibt eine Geschichte, die ganz oft im Advent gepredigt wird, weil sie auch in der Perikopenordnung als Text vorgeschlagen wird, wo das deutlich wird, wie man Raum für Gottes Geist machen kann. Ich lese aus Lukas 3, ab Vers 1. Es war im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war Gouverneur von Judäa. Herodes regierte als Tetrarch in Galiläa. Sein Bruder Philippus in Iturie und Trachonitis. Lysanes in Abilene. Hohe Priester waren Hannas und Kaiaphas. Da bekam Johannes, der Sohn des Zacharias, in der Wüste von Gott seinen Auftrag. Er durchzog die ganze Jordan-Gegend und rief die Menschen dazu auf, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. So erfüllte sich, was im Buch des Propheten Jesaja steht. Hört, eine Stimme ruft in der Wüste. Bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Jedes Tal soll aufgefüllt und jeder Berg und jeder Hügel abgetragen werden. Krumme Wege müssen begradigt und holprige eben gemacht werden. Und die ganze Welt soll das Heil sehen, das von Gott kommt. Die Menschen kamen in großer Zahl zu Johannes, um sich taufen zu lassen. Doch er sagte zu ihnen, ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen? Bringt Früchte, die zeigen, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Und denkt nicht im Stillen, wir haben ja Abraham zum Vater. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt. Und jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Da fragten ihn die Leute, was sollen wir denn tun? Johannes gab ihnen zur Antwort, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keins hat. Und wer etwas zu essen hat, soll es mit dem teilen, der nichts hat. Auch Zolleinnehmer kamen, um sich taufen zu lassen. Sie fragten ihn, Meister, was sollen wir tun? Johannes erwiderte, verlangt nicht mehr von den Leuten, als festgesetzt ist. Und wir fragten einige Soldaten, was sollen wir denn tun? Er antwortete, beraubt und erpresst niemand, sondern gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Bill Heibels ist ein Mann, der nicht mehr wegzudenken ist in der weltweiten Diskussion über Gemeinde. Gemeindewachstum, Gemeindeentwicklung, Gemeindeaufbau. Sehr erfolgreich hat er vor mittlerweile 4 Jahrzehnten die Willow Creek Gemeinde in der Nähe von Chicago gegründet. Und er hat wirklich eine Art Erweckung erlebt. Und er sagt, eine Vision ist ein Bild von der Zukunft, das Begeisterung auslöst. Eine Vision ist ein Bild von der Zukunft, das Begeisterung auslöst. Und damit beginnt es. Damit beginnt diese Geschichte. Mit einer Vision. Mit einem Ziel, mit einem Auftrag, den ein Mann bekommt, Johannes, in der Wüste. Er sieht zuerst eine Vision. Er bekommt einen Auftrag und er weiß, dieser Auftrag kommt von Gott. Sein Auftrag wird ihm schon in der Bibel verheißen. Er soll eine Stimme in der Wüste sein, dem Herr den Weg bereiten und er soll die ganze Welt erkennen lassen, dass das Heil von Gott kommt. Johannes bekommt einen Auftrag. Erweckung beginnt meistens genau damit, dass ein Mensch oder eine Menschengruppe einen Auftrag von Gott bekommt. Dass ein Mensch oder eine Gruppe hinhört, Gott, was hast du mit meinem Leben vor? Gott, warum bin ich eigentlich hier? Wie kann ich das eine Leben, das ich habe, effektiv für dich einsetzen? Wo möchtest du bei mir den Schwerpunkt drauf legen? Und entscheidend ist, sich diesem Auftrag, dieser Verheißung Gottes zu öffnen. Es geht um die Frage, Gott, was willst du von mir? Wie siehst du mein Leben in den nächsten 5 Jahren? Und da geht es nicht darum, dass wir uns Gedanken machen, wie wir uns unser Leben in den nächsten 5 Jahren vorstellen, uns selber Ziele überlegen, die wir dann erreichen wollen und dann frustriert sind und am besten noch sauer auf Gott, wenn wir sie nicht erreichen. Sondern es geht darum, einen Auftrag von Gott zu bekommen. Johannes kommt auf diese Welt. Er ist Sohn einer Priesterfamilie. Also er ist im Pfarrhaus groß geworden, würde man heute sagen. Und seine Geschichte, wie er geboren wird, ist schon von einem Wunder gekennzeichnet. Kann man in den ersten Kapiteln des Lukas-Evangeliums nachlesen. Aber trotzdem, obwohl schon von Geburt an klar ist, dieses Kind, dieser Mann ist nicht gewöhnlich, sondern der wird irgendwie von Gott gebraucht werden, dauert es Jahre. Jahre, bis Johannes seinen Auftrag von Gott bekommt. Und so ist das meistens. Selten, wir wünschen uns das ja so oft, ne, dass Gott irgendwie uns sagt, so, das ist der Auftrag für die nächsten Jahre. Dass man einmal kurz dran denkt, Gott, was hast du eigentlich mit mir vor? Und Gott sagt, genau das und das, das habe ich für dein Leben vor. Aber es passiert so selten. Viel häufiger ist es doch, dass uns diese Frage schon Jahre begleitet. Dass wir auf einem Weg sind, immer wieder darum ringen, im Gebet, in der Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes, Gott, wofür hast du mich in diese Welt gesandt? Was ist mein Auftrag für diese Welt? Ein langes Ringen ist es. Und es entstehen manchmal dann so lose Enden. So lose Enden in unserem Leben, wo wir merken, da könnte die Reise vielleicht hingehen. Aber irgendwann passiert es. Das Bild aus jahrelangem Ringen im Gebet, dem Wort Gottes, den losen Enden, schiebt sich zusammen. Und es entsteht dieser Auftrag. Vielleicht durch eine Predigt, durch eine konkrete Not, die man erfährt, durch ein Reden, was Gott im Leben von anderen Menschen bewirkt hat, manchmal durch ein direktes Reden Gottes, und man wird gepackt. Man wird gepackt, man weiß genau, da zieht mich etwas. Da geht ein Ruf in eine bestimmte Richtung. Dafür bin ich geboren. Man kann einfach nicht anders, als sich auf den Weg zu machen. Erweckung beginnt damit, dass man eine Richtung erkennt im ganz persönlichen Leben. Und diese Richtung suchen wir uns nicht aus, sondern Gott zieht uns. Und das ist auch übrigens für Gemeinde unabdingbar. Gemeinde, die sich auf den Weg macht, Licht in dieser Welt zu sein, ist darauf angewiesen, von Gott in eine Richtung gezogen zu werden. Ist darauf angewiesen, gepackt zu werden, zu wissen, dafür gibt es uns, das ist der Grund. Da geht es nicht darum, irgendwie sich selber Vorstellungen am Schreibtisch zu entwerfen und die dann durch jahrelange Prozesse durch die Gemeinde zu jagen, sondern sich von Gott fesseln und packen zu lassen. Nicht sich selber ein Ziel überlegen oder den Status quo beobachten und sagen, wie können wir den immer halten, sondern sich aufzumachen auf die Reise und sich von Gott beschenken zu lassen. Sich ziehen zu lassen, sich packen zu lassen. Für Gemeinde, für Leitung ein unabdingbarer Weg. Erweckung beginnt damit, dass wir eine Richtung erkennen, in die Gott uns zieht. Zweiter wichtiger Punkt. Erweckung bedeutet die Hinwendung der Herzen zu Gott. Johannes hört diese Verheißung für sein Leben. Diese biblische Verheißung für sein Leben. Und er belässt es nicht dabei. Wir sind ja oftmals gut darin, Dinge zu hören und dann über die Umsetzung zu sagen, dass die schwierig ist oder zu meckern. Johannes ist da anders. Johannes hört es und er geht mutig los. Die Vision, die ihn gepackt hat, das Heil, das von Gott kommt, der Welt zu zeigen, Jesus Christus den Weg zu bereiten, treibt ihn umher. Er kann gar nicht anders. Wie es in dem Lied heißt, ich kann nicht anders als zu singen. Ich kann nicht anders als von dir zu erzählen. Johannes kann nicht anders. Er setzt es mutig um in der Wüste. Es heißt, er durchzog die ganze Jordan-Gegend und rief die Menschen dazu auf, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Johannes ist sich tief im Innern bewusst, ich bin gesandt in diese Welt. Ich bin ein Wegbereiter Christi. Deswegen ruft er die Menschen auf, umzukehren. Und diese lassen sich taufen als sichtbares Zeichen dafür, dass sie nicht mehr zu dieser Welt gehören. Dafür, dass sie im Leben nicht mehr länger im Dunkeln leben, sondern im Licht Gottes. Wenn wir über Erweckung nachdenken, haben wir eigentlich genau das vor Augen. Erweckung bedeutet doch, so landläufig nimmt man es an, die Kirche ist endlich wieder voll. Also haben wir in 2 Wochen Erweckung, weil dann ist Heiligabend. Man geht davon aus, Erweckung bedeutet, ganz, ganz viele Menschen kommen auf einmal zum Glauben. Das ist auch ein Teil von Erweckung. Aber das ist nicht alles. Wenn nur das Erweckung wäre, wäre Jesus ein ziemlich unerweckter Typ gewesen. Von seinen engsten Mitarbeitern, die er sich im Laufe von 3 Jahren angesammelt hat, gibt es ein Wachstum von -1 am Ende seiner Zeit. Der wird sogar vom Satan gepackt und besessen. Und von den Leuten, die er alle mal um sich gesammelt hat, sind alle weggerannt. Selbst als er in den Himmel auffährt, ist es nur eine kleine Schar von Leuten. Und die großen Massen, die er am Anfang mal irgendwie begeistert hat, die lassen sich nicht mehr blicken. Aber ich denke, keiner würde sagen, Jesus war ein unerweckter Typ. Aber wir merken daran, es geht nicht in erster Linie um Zahlen, sondern es geht um die Hinwendung des Herzens zu Gott. Erweckung bedeutet die Hinwendung der Herzen zu Gott. Erweckung beginnt ganz woanders. In Ezechiel 37 im Alten Testament hat Ezechiel, der Prophet, eine Vision. Und er sieht ein Feld mit lauter toten Gebeinen, mit Knochen. Und Gott selbst haucht die Gebeine an. Und die Knochen setzen sich zusammen. Es entsteht Leben. Das ist ein Bild für Erweckung. Totes wird lebendig. Die schlaffe und glaubensarme Gemeinde wird gestärkt. Die Christen ändern ihren Sinn. Da beginnt Erweckung. Es beginnt da, wo Menschen Buße tun, heißt es in der Luther-Übersetzung, weil das Reich Gottes nahe gekommen ist. Es beginnt da, wo Menschen ihren Sinn ändern, ihr Herz ausrichten komplett auf Gott. Es hinhalten, ist Jesus Christus hinhalten. Wo Menschen anfangen, ihr Herz zu öffnen und den Weg mit Gott zu gestalten. Es beginnt da, wo Menschen merken, wie oft sie im Alltag doch eigentlich ihre eigenen Wege gehen. Sich selber Ziele setzen, die erreichen und Gott irgendwie der liebe Gott ist, der nur mal so am Rande vorkommt. Es beginnt da, wo Menschen zerknirscht darüber werden, merken, wie weit ihr Leben vom Standard Gottes, von der Bestimmung Gottes für ihr Leben weg ist. Und sie alles dafür tun, um sich aufzumachen in die Gegenwart Gottes. Wo sie merken, dass der Blick auf ihre Vergangenheit zeigt, wie sehr sie den Weg ohne Gott gegangen sind. Und sich für die Zukunft etwas anderes wünschen. Sich neu bekehren, würde man sagen. Umkehren. Und das nicht nur einmal, sondern immer wieder. Martin Luther sagt in der ersten seiner berühmten 95 Thesen, das ganze Leben eines Christenmenschen soll Buße sein. Das ganze Leben ist eine ständige Hinwendung des Herzens zu Gott. Immer wieder, nicht nur einmal, nicht nur einmal die Woche, nicht nur einmal täglich, immer wieder. Es ist eine Ausrichtung, eine Fokussierung. Der Sinn wird erneuert. In dem Wissen, wie weit doch unsere Wege abgeschnitten sind von den Wegen Gottes. In der Erkenntnis, dass wir das Ziel und den Sinn unseres Lebens nur dann finden können, wenn wir mit Jesus Christus unterwegs sind. Und Johannes macht es ganz deutlich. Er sagt in aller Härte, wer hat euch gesagt, dass ihr dem kommenden Gericht entfliehen könnt? Wer hat uns eigentlich gesagt, dass wir dem kommenden Gericht entfliehen können? Johannes ruft die Menschen dazu auf, genau diese Herzenshinwendung zu betreiben. Denn nur dann machen wir Raum für den Heiligen Geist. Nur dann machen wir Raum für Christus selbst in unserer Mitte. Nur dann leben wir wirklich mit ihm. Nur dann ist das Kommen Gottes für uns Errettung und nicht Gericht. Buße geht dem voraus. Was macht eigentlich diesen Auftrag von Johannes so sexy? Was sorgt eigentlich dafür, dass die Menschen rausgehen in Scharen? Johannes selbst war kein Theologe. Er selber sah nicht so einladend aus, verfilzte Haare, so eine Art Hippie, würde man sagen, Kamelhaargewand. Und als die Leute dann rausgehen, ist das Erste, was er macht, sie zu beschimpfen, ihr Schlangenbrut. Also in einem heutigen Gemeindeentwicklungsseminar zum Thema einladende Gemeinde würde der glatt durchfallen. Keine Frage. Aber Johannes macht etwas deutlich. Um nochmal Bill Heibels ins Gespräch zu bringen, er fragt, was macht eine Vision so mitreißend? Es ist nicht nur das Bild von der Zukunft, es sind die Energie und die Leidenschaft, die es tief in unserem Herzen hervorruft. Diese Art von Energie und Leidenschaft muss man erleben, um sie ganz begreifen zu können. Johannes Auftrag hat eine tiefe, lebensverändernde Dimension. Eine tiefe Energie, eine tiefe Leidenschaft, eine tiefe Anziehungskraft. Eben deswegen, weil dieser Auftrag nicht an die Person von Johannes gebunden ist. Eben deswegen, weil es nicht um Johannes geht, sondern weil der Heilige Geist durch diese Vision spricht. Der Auftrag, die Vision von Johannes ist geprägt von tiefer Klarheit und Ernsthaftigkeit. Wo er sagt, Freunde, Tacheles, auf den Tisch. Es geht darum, wie wir unser Leben gestalten und wo wir die Ewigkeit verbringen. Es geht um das Wichtigste im Leben, unser Verhältnis zu Gott. Und da ist das alles jetzt, wie ich aussehe, wie ich mich benehme, mal zweitrangig. Entscheidend ist genau diese Frage. Worum geht es eigentlich im Kern deines Lebens? Und diese Frage ist attraktiv, weil sie eine Frage des Heiligen Geistes ist. Und sie führt dazu, dass sich Tausende von Menschen, Matthäus sagt in dem gleichen Text, das ganze Volk macht sich auf den Weg, dass sich Tausende von Menschen aufmachen, ihre Arbeit zurücklassen, ihren Alltag zurücklassen, in die Wüste gehen, sich ein Abschleppen mit Wasserkanistern auf dem Weg dahin, weil sie merken, so wie sie leben, haben sie keine Antwort auf die Frage, wie ihr Leben sich zu Gott verhält. Sie machen sich auf den Weg. Es ist nicht Johannes der Täufer, der die Menschen an sich bindet. Eine ganz, ganz wichtige Sache. Sondern der Heilige Geist, der zieht. Und Johannes versteht sich eben als dieser Rufer in der Wüste. Er ist das Werkzeug, um Christus so viel Kontur wie möglich zu geben. Es gibt diesen Satz, predige über was du willst, nur nicht über 20 Minuten. Ha, ich habe noch 5. Ich halte diesen Satz für totalen Quatsch. Weil eine Qualität einer Predigt nicht an Zeit bemessen werden kann. Ich habe Predigten mal gehört, die waren 5 Minuten. Da habe ich gedacht, das waren 5 kostbare Minuten meines Lebens. Das war viel zu lang. Da war nichts hinter. Und ich habe Predigten gehört, die gingen 1 Stunde. Und als der Prediger runterging, habe ich gedacht, warum hört er denn schon auf? Eine Qualität einer Predigt entscheidet sich nicht in der Länge, sondern ob der Heilige Geist Raum hat. Ob Jesus Kontur bekommt. Wenn der Gottesdienst nachher vorbei ist, was ist da das Gesprächsthema an den Kaffeetischen? Das tolle Gebet, das die Bettina vorhin gesprochen hat, um uns einzustimmen, um uns mitzunehmen in die Gegenwart Gottes am Eingang des Gottesdienstes? Oder wie viele Abkündigungen gleich noch kommen? Keine Angst, die kommen. Was ist da Thema? Worum geht es uns wirklich? Was ist das Entscheidende? Das Entscheidende ist, dass Jesus Kontur in unserem Leben und der Gemeinde bekommt. Das ist die wahre Hinwendung des Herzens zu Gott. Und schließlich ein letzter Punkt. Erweckung hat tatkräftige Folgen im Alltag. Johannes redet sehr hart. sehr unattraktiv, sehr uneinladend. Trotzdem lassen sich die Leute taufen. Und obwohl sie diesen sichtbaren Herrschaftswandel vollziehen, sagen, ich gehöre jetzt auf der Seite Gottes, merken sie, da fehlt etwas. Ich komme ursprünglich aus einer Baptistengemeinde. Und Baptisten, das Wort, leitet sich für den griechischen Wort von Taufe ab. Der Kern ist, dass Baptisten nur eine Bekenntnistaufe im Erwachsenenalter vollziehen. Oder zumindest im religionsmündigen Alter. Und ich war in einer sehr missionarischen Gemeinde und wir waren ziemlich gut darin, ich sag's mal so salopp, die Menschen ins Taufbecken zu kriegen. Wir waren sehr gut darin, Menschen zum Glauben einzuladen. Irgendwie haben sich die Menschen Gott geöffnet und haben sich taufen lassen. Aber irgendwie, wie es dann weiterging, auf die Frage haben wir irgendwie schwer eine Antwort gefunden. Sondern das Ziel war immer, Hauptsache, die lassen sich taufen. Und das meinten wir auch ganz ehrlich und aufrichtig, wir haben nicht jeden getauft, sondern die sollten mit Gott leben. Aber was passiert nach der Taufe? Und diese Frage hatten die Leute auch. Was passiert denn, wenn ich einmal Ja zu Jesus gesagt habe? Wie lebe ich denn, wenn ich mich dann habe taufen lassen, wenn ich es als Kind noch nicht gemacht habe? Was passiert denn dann? Und diese Frage stellen sie Johannes. Was sollen wir tun? Und ich finde es ganz stark, wie Lukas das hier beschreibt. Er beschreibt nämlich, dass mehrere Gruppen das Johannes fragen. Da fragen ihn die Zolleinnehmer, da fragen ihn die Soldaten. Warum? Die machen das, weil sie merken, die Frage kann man nicht pauschal beantworten. Sondern wer sein Herz wirklich Gott hinwendet, der möchte, dass Gott konkret in jedem Lebensbereich Gestalt gewinnt. Da gibt's nicht diese Pauschalantwort, die man einfach mal sagen kann. Ja, halt dich an die 10 Gebote und dann ist alles gut. Sondern dann geht es weiter im Ringen mit der Frage, Gott, was hast du vor? Gott, was hast du vor in den einzelnen Bereichen meines Lebens? Auch in den Tabubereichen, in denen wir in Gemeinden ja nicht drüber reden. Also Geld, Sex und ob die auf der Arbeit wissen, ob ich Christ bin oder nicht. Auch in diesen Bereichen. Was hast du da vor mit mir, Gott? Wie kann ich mein Geld einsetzen, dass es dich ehrt? Wie kann ich meine Sexualität ausleben, dass sie dich ehrt? Wie kann ich den Menschen auf meiner Arbeit von dir erzählen, dass es dich groß macht? Diesen Fragen ganz praktisch nachzugehen, Gott zu fragen in jeder konkreten Situation, was heißt das denn jetzt für mich? Darüber sich die Bibel zu schnappen, zu beten, zu ringen mit Gott. Jeder fragt es konkret in seiner Lebenslage. Die Zolleinnehmer, die Soldaten, die Leute. Nur eine Gruppe nicht. Die Frommen. Die Pharisäer und die Sadduzäer und die Schriftgelehrten. Die fragen das nicht. Und mit denen hat Johannes auch immer wieder einen Disput. In diesem Text nicht, aber generell. Warum? Das wird deutlich in dem, was er sagt, meint nicht, stolz darauf zu sein, dass ihr Abraham zum Vater habt. Gott kann sich auch aus Steinen Kinder machen. Solange wir meinen, Gott noch selber beeindrucken zu können, mit unseren Werken, fragen, was ist denn nur gut und richtig, welches fromme Konzept müssen wir fahren, damit es uns gut geht, damit es zur Erweckung kommt und wir das Richtige tun? Sind wir zwar nicht fern vom Reich Gottes, wie es Jesus einmal im Gespräch mit einem Schriftgelehrten in Markus 12 ausdrückt, aber wir sind eben auch nicht Teil des Reiches Gottes. Man kann, wenn man meint, Gott beeindrucken zu können, das Reich Gottes verpassen und gar nicht erkennen, dass Gott gar nicht so sehr an unserem frommen Miteinander, an unserem frommen Wissen, unserem frommen Lifestyle liegt, sondern dass er wirklich aus ist, eine Herzensbeziehung mit uns im Alltag zu leben. Deswegen sagt Johannes, wendet euer Herz um und lasst daraus Früchte im Alltag erkennen. Tut der Buße Frucht, sagt es Martin Luther in seiner Übersetzung. Weg mit dem Hochmut aus unseren Herzen. Sich Jesus Christus ausliefern, ihn aufnehmen, dann trägt die Erweckung tatkräftige Folgen im Alltag. Das kann manchmal eine Herausforderung sein. Das ist manchmal schwer, zu sehen, okay, Gottes Geist, Gottes Wirken in dieser Welt beginnt bei mir, aber ich fühle ihn gerade so wenig. Es ist so eine Herausforderung, weil ich sehe, meine Umgebung lebt einen ganz anderen Lifestyle als ich. Aber da ist es Gottes Geist selbst, der uns zieht. Wie er den Johannes in die Wüste zieht, in eine Umgebung, die sicherlich nicht einfach war. Wäre wahrscheinlich einfacher gewesen, im Nobelviertel in Jerusalem eine Erweckung zu starten. Strukturell, denkt man vielleicht. Aber wo Gott einen hinzieht, an den Platz, wo er ihn hinstellt, da gibt er uns die Kraft und den Mut, Schritte im Vertrauen auf ihn zu gehen. Da gibt er uns den Mut, auf seinen Auftrag zu hören. Da gibt er uns den Mut, unser Herz ihm ganz hinzuwenden. Und da gibt er uns den Mut, tragfähige Folgen im Alltag zu leben. Amen. Wir hören den Chor. Wir haben vorhin fürs Café Johannes gesammelt und die Frau Rodewald, die hat mich vor dem Gottesdienst angesprochen, die hat nämlich gestern ganz fleißig mit ein paar tollen Helferinnen im Café Johannes Kekse gebacken. Und gleich nach dem Gottesdienst möchte sie davon einige verkaufen. Also herzliche Einladung, wenn Sie draußen richtig, richtig tolle Kekse sehen, die so eingepackt sind, wie die Frau Rodewald die gerade hochhält, können Sie die käuflich erwerben. Dann eine zweite Sache, die Mitarbeiter-Dankesbriefe sind wieder fertig. Die können Sie gerne mitnehmen nach dem Gottesdienst. Und Regine, wo bist du? Du möchtest auch was sagen. Komm noch mal schnell nach vorne.
Ja, guten Morgen auch von mir. Ich bin einige Male schon hier vorne gestanden und habe halt gesagt, wegen Bibellesen, Losungen, Kalender und so weiter. Ich wollte eigentlich nur noch mal erinnern, weil ich nächste Woche dann das letzte Mal mitbringen würde. Also wer sich jetzt noch mit irgendwelchen Dingen eindecken möchte für das kommende Jahr mit Losungen, Bibellesen, Kalendern, Bücher, CDs, sprecht mich gerne draußen im Foyer an. Dort werde ich gleich dann bei so einem kleinen Tischchen stehen, wo die Bibellesen auch ausliegen.
Wer sich sagt, Mensch, das ist aber heute ein Wetter, ich bleibe den ganzen Tag im PGH, der kann gleich zur English Speaking Fellowship noch hier bleiben und heute Abend um 18 Uhr gibt es den Anbetungsgottesdienst. Man kann also den ganzen Tag wirklich hier bleiben und zum Heckinghauser Grill ist ja nicht so weit, dann kann man auch mal Mittag essen. Nächsten Sonntag 10.30 Uhr wieder Gottesdienst. Es ist der dritte Advent und es ist diesmal, weil der vierte Advent ja Heiligabend ist, macht das Kindergottesdienstteam nächsten Sonntag schon den Gottesdienst. Herzliche Einladung dazu, das wird sicherlich toll, wir sind alle sehr gespannt. Morgen Abend ist wieder Presbyteriumssitzung. Presbyteriumssitzungen sind manchmal länger, manchmal kürzer, auf jeden Fall immer spannend und herausfordernd, denn es geht um die Frage, wie die Gemeindearbeit gestaltet werden soll. Es geht um die Leitung der Gemeinde. Daher bitten wir Sie um Ihr Gebet. Jetzt am Montag ist der Leitungskreis vom Haus für Heckinghausen eingeladen, berichtet uns über die Arbeit und es gibt gemeinsame Fragen, die wir besprechen wollen, wie es weitergeht, wie es gerade, was gerade ansteht, was oben aufliegt. Soweit ist es dann alles. Dann lade ich Sie ein, aufzustehen, damit wir gemeinsam Fürbitte halten können.
Auf dem Weg durch die zweite Adventswoche, treuer Gott, wollen wir dein Licht zu den Menschen bringen. Schenke uns Mut, die uns vertrauten, ausgetretenen Pfade zu verlassen und neue, unbekannte Wege zu gehen. Schenke uns Freude daran, andere Menschen kennenzulernen und das, was du uns schenkst, mit ihnen zu teilen. Auf dem Weg durch die zweite Adventswoche, treuer Gott, wollen wir dein Licht in die Straßen, in die Schulen, an den Arbeitsplatz, in unsere Häuser tragen. Lass uns nicht wegschauen von der Not anderer, von ihrem Kummer, ihrer Einsamkeit. Lass uns nicht weghören von ihrem Ruf nach Hilfe und Unterstützung. Schenke uns offene Augen und Ohren und ein weites Herz, damit wir erkennen, wo wir gebraucht werden und es uns immer besser gelingt, im anderen den Menschen zu sehen, den du gemeint hast. Auf dem Weg durch die zweite Adventswoche, treuer Gott, behüte unsere Schritte in der Nähe und in der Ferne. Lass nicht zu, dass Menschen zu Opfern von Gewalt oder Naturkatastrophen werden. Komm denen zu Hilfe, die unter Ungerechtigkeit, Verfolgung, Hunger leiden. Schenke uns innere Freiheit, Gelassenheit und Fantasie, damit wir mit deinem Licht einstehen für Frieden und Gerechtigkeit. Auf dem Weg durch die zweite Adventswoche, treuer Gott, möchten wir hier in Heckinghausen dein Licht durch unsere Gemeinde tragen. Bewahre uns davor, eine geschlossene Gesellschaft zu werden, die mit sich selbst genug hat. Halte unsere Türen offen. Schenke uns Freude über unerwartete Begegnungen und Unterbrechungen im Alltag. Mache uns neugierig auf fremde Sichtweisen und hilf uns, auch unbequeme Worte anzunehmen. Auf dem Weg durch die zweite Adventswoche, treuer Gott, möchten wir ein wenig Zeit freihalten von Pflichten. Ein wenig Zeit für einen überraschenden Besuch. Ein wenig Zeit für eine zärtliche Geste. Ein wenig Zeit für einen Menschen, den du uns in den Weg stellst. Wir beten weiter mit den Worten, die Jesus Christus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Und so gehen wir ganz besinnlich hinaus in diesen Schnee und die vor uns liegende Adventszeit unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Wir bleiben stehen und singen noch gemeinsam Tochter Zion, Nummer 13. weil wir den Chor da haben, hören wir den jetzt nochmal. Und ich bedanke mich schon mal recht herzlich, dass ihr da seid. Wir klatschen aber nicht jetzt, sondern gleich nach dem nächsten Lied und dann so richtig. Ja, wir freuen uns.